I took the initiative in creating the internet.
I broke the internet.
Letzte Woche im Internet. Mit Dora, Popkultur-Pro aus Berlin. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. Damit seid ihr up to date, was die aktuellen Themen im Netz angeht. Immer unter 30 Minuten, immer mit Dora.
Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge von Letzte Woche im Internet. Man könnte quasi sagen, Jubiläumsepisode und Sonderepisode. Sonderepisode aus dem Homeoffice. Wegen Corona-Scare in der Agentur. Und es bleibt abzuwarten, ob es nur meine Gedanken sind, die hier machen, dass ich mich nicht so gut fühle, weil die Schnelltests sind alle negativ. Oder ob hier tatsächlich noch längere Quarantäne ansteht. We'll keep you posted. Aber ich als fleißige Dienerin der guten Unterhaltung musste natürlich diesen Podcast aufnehmen. Und wir kriegen das schon zusammen hin. Achso, und dann nochmal 20 Episoden, ne? Yeah! Yeah!
Der letzte Woche im Internet, Ticker.
Was ist denn letzte Woche so an Mini-News passiert? Die W&V, die Werben und Verkaufen, hat ihre 100 Köpfe für 2022 vorgestellt. Die Überschrift lautet MacherInnen, die bewegen. Und ist ein bisschen unangenehm, ne? Aber ich bin dabei. Ich freue mich sehr, dass ich einer von diesen Köpfen bin. Sind tatsächlich auch sonst noch so ein paar Faces dabei, über die ich mich sehr freue, beziehungsweise mich sehr freue, auf der gleichen Liste mit denen zu sein. Es lohnt sich also, da mal kurz durchzugucken. Boah, also diese News kriegt jetzt von mir irgendwie nochmal 10 Sekunden Light und dann ist es abgeschlossen. Wir haben letzte Woche gesprochen über KuchenTV, der sich publicly dazu geäußert hat, dass er seine Freundin Gina angegriffen hat. Und jetzt sagt er, alles nur ein Prank, war alles gar nicht so. Verstehe die Logik nicht auf Prank über häusliche Gewalt, I don't get it, aber okay, KuchenTV, wir werden dann damit fertig mit dir. Jack Dorsey hat Twitter verlassen und die Twitter-Aktie steigt. Das ist so ein bisschen wie, wenn dein oder deine Ex nach einem Breakup so ein Glow-Up hat. Das ist einfach good for them, aber ein bisschen unangenehm. Ed Jack ist nicht nur der Gründer von Twitter, sondern vor allem bislang auch CEO gewesen. Damit ist jetzt Schluss. Er hat mitgeteilt, dass er nicht mehr als CEO von Twitter zur Verfügung stehen wird. Und er bleibt allerdings bis Mai 2022 im Twitter-Aufsichtsrat. Und dann würde das Unternehmen komplett verlassen. Kam scheinbar an der Börse ganz gut an. Die Twitter-Aktie ist daraufhin um gute 10% gestiegen. Alright, fine. Nachts in Ikea und nachts im Pub. Ich weiß gar nicht, welche Sorte News das sind. Schlechte News, gute News, keine Ahnung. In ganz Europa gab es in der letzten Woche überall Wintereinbrüche. An einigen Orten sogar so heftig, dass gar nichts mehr ging. Und Leute genau da, wo sie waren, eben auch bleiben und übernachten mussten. In Nordengland gab es so heftige Schneeverwehungen, dass 60 Briten in einem Pub eingeschneit waren. Ich glaube, oh, ist das? Das ist wahrscheinlich inappropriate zu sagen. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mir Schlimmeres vorstellen, als in Briten in einem Pub stranden. Aber das vielleicht auch nur meine Perception. Und in Dänemark war es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr entertaining, weil da mussten 27 Menschen wegen eines Schneesturms in einer IKEA-Filiale übernachten. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen 27 Dänen bei IKEA und 60 Britinnen in einem Pub, was auch so ein bisschen klingt wie der Beginn eines schlechten Witzes, ist tough, ne? Ich glaube, ich nehme IKEA. IKEA mit 27 Dänen. Northwest ist jetzt bei TikTok. Erstens, wir erinnern uns, ne? Northwest ist ja auch, malt auch besser als die meisten Künstler und Künstlerinnen dieser Welt. Und das war, glaube ich, mit 6 schon der Fall. Und jetzt haben Kim Kardashian und Northwest seit letzter Woche auch einen Mutter-Tochter-TikTok-Account, der da heißt Kim and North, hat natürlich quasi auf einer Pobacke direkt 2 Millionen Follower eingeheimst und zu sehen gibt's da Content, der wohl sehr privat ist. Also man sieht, wie sie die Vorweihnachtszeit verbringen, man sieht, wie sie Songs lip-sinken. Es macht den Eindruck, und daher auch meine Note auf Northwests Künstlerinnen-Dasein, es macht den Eindruck, als ob sie die Videos komplett selbst filmen würde für den Account. Und auch Kourtney Kardashians Tochter Penelope taucht in ein paar Videos auf. Wie immer, das Netz beschwert sich, muss das denn sein? Muss das Kind auf TikTok sein? Keine Ahnung, ihr wisst, sollen alle machen, was sie wollen.
Laura und der Wendler machen OnlyFans.
Michael Wendler und Laura Müller haben einen OnlyFans-Account. Alright. Der Spaß kostet 35 Euro im Monat und ich bin mir sicher, ihr habt es geahnt, die Leute rasten aus. Natürlich nicht erst seit der Schwurbler-Transformation von Michael Wendler fragen sich alle, was soll das alles? Was machen die da? Keiner versteht so richtig, was da passiert, wo er ist, die Sachen, über die er postet. Und man hat sich auch die ganze Zeit gefragt, wo ist eigentlich Laura Müller? Was sagt die denn zu dem ganzen Unfug, den der Wendler da so verzapft? Die Gute ist 21, er 49 und das war eh schon für viele Grund zum Anlass, wilde Vorwürfe rauszuholen, dass der Wendler die Laura prostituiert. Also, ne, Default bei allen mal, die beiden machen OnlyFans und die Leute sagen, nee, das hat die Laura niemals alleine entschieden, der Wendler hat die dazu gezwungen. Finde ich immer ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, weil wir müssen uns einmal angucken, wie Laura Müller sich gerne in der Öffentlichkeit positioniert hat. Schon Anfang 2020 war sie im Playboy und wenn man den Geschichten, die so kursieren, glauben darf, dann war es nicht der Wendler, der das entschieden hat, sondern Laura. Die hat sogar dem Playboy geschrieben, ob die sie haben wollen. Normalerweise fragt ja der Playboy oft bei Leuten an, in dem Fall ist es wohl andersrum gewesen. Und dann schließt sich der Kreis vielleicht, wenn man den Account von Laura Müller genauer anschaut. Tatsächlich findet man dort bislang sogar fast nur diese Playboy-Fotos und sonst nichts. Vielleicht sind dafür 35 Euro schon ganz schön viel Geld. Weiß ich jetzt nicht.
Spotify Wrapped ist da.
Spotify Wrapped hat sie eigentlich irgendwie geschafft, ein Staple der Jahresrückblicke zu werden. Und auch in diesem Jahr sehen wir wieder, dass alle in ihren Socials ihren Recap, was sie so gehört haben in 2021, auf ihre Social Channels posten. Jetzt muss man dieses Jahr sagen, es sind nicht alle happy, wie das Design geworden ist der diesjährigen Spotify Wrapped Kampagne. Genau genommen ist das Internet on fire und trashed vor allen Dingen den View, wo man die Genre aufgelistet hat, die man am häufigsten gehört hat. Wer sich da kurz irgendwie 10 Minuten bei TikTok eingraben will, it's quite funny. Viele Leute finden die Schrift hässlich, zu unruhig. Und hier ist mein Favorite. Es gibt scheinbar auch Conspiracy Theories, dass Spotify das absichtlich hässlich gemacht hat, damit die User reagieren und das Internet diskutiert. Und viele fragen, welcher Prakti war das? Es war kein Prakti, by the way. Die Designerin, die dieses Slide designt hat, ist auch auf TikTok unterwegs und meldet sich auch dazu. Aber wenn wir eh über Prakti sprechen, die Praktikantin, die nach eigener Aussage hinter der allgemeinen Spotify-Rap-Idee steckt, hat sich natürlich pünktlich zur Rap-Kampagne jetzt auch zu Wort gemeldet. Sie heißt Jewel Ham und behauptet, dass sie für ihre Arbeit an Spotify-Rap nicht genug Credit bekommen hat, der ihr ihrer Meinung auch zusteht. Sie sagt, ich habe das Spotify Wrapped Story Konzept wirklich als Praktikantenprojekt im Jahr 2019 erfunden und sie haben seitdem nicht mehr zurückgeblickt. LMAO. Sie wünscht sich also den Credit oder irgendeine Form der Entlohnung von Spotify. Sie selber sagt weiterhin, ich höre viele Leute sagen, oh, das macht man so, so arbeiten Unternehmen. Ich glaube, das ist das Gefährlichste, was man sagen kann. So ist es, weil wir es immer so gemacht haben. Das ist nicht richtig. Und weiter, es macht keinen kreativen Sinn. Die Idee ist das, was das Unternehmen am Laufen hält. Wie auch immer man sie umsetzt, das ist es, was die Streams antreibt. Es bringt die Besucher zu anderen Künstlern, es bringt die Leute zusammen. Ich weiß mit Sicherheit, dass es eine große Gruppe von Leuten gibt, die Apple Music nutzen und sehen, wie ihre Freunde ihre Rap-Story posten und sie wechseln. Edgy Take, ne? In dem, was wir machen, in der Kreativarbeit, in der Agentur. Genau genommen ist man nun mal bezahlt mit seinem Lohn, den man bekommt, für die Ideen, die man eben on a daily basis so abliefert. Und ich glaube, ich fände es schräg, wenn sich eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter in den Vordergrund stellt, vor allen Dingen in der Presse, weil er oder sie auf eine gute Idee gekommen ist. Weil ich glaube, wir wissen alle, wenn man so industriell kreativ ist, es gehören dann doch irgendwie mehr Menschen dazu, eine Idee zum Leben zu bringen, als die eine Person, die den ersten Impuls gegeben hat oder den ersten Anstoß hatte. Ja, es sind ja dann doch viele verschiedene Teams und Departments und Functions und Skillsets, die machen, dass am Ende eine ganze Kampagne draus wird. Ich finde, es hat ein bisschen ein Geschmäckle, was sie da sagt.
Cardi B wird Creative Director beim Playboy.
Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, ne? Dass Cardi B mich zum Weinen gebracht hat. Cardi hat jetzt einen neuen Job beim Playboy und zwar als Creative Director. Die Stelle wurde scheinbar extra für sie geschaffen und ich finde das richtig gut. Bei Instagram schreibt Cardi, ich stelle euch hier die erste Kreativdirektorin des legendären Playboy vor, nämlich mich. Der Playboy-Familie beizutreten ist ein Traum und ich weiß, dass ihr lieben werdet, was wir zusammenstellen. Mit ihrer Reichweite von über 116 Millionen Followern und ihrem Know-how soll sie den Playboy unter anderem beim erfolgreichen Sprung ins bitte stellt euch vor, wie ich ganz dicke, fette Gänsefüßchen mache, ins digitale Zeitalter helfen. Aber das ist natürlich nicht alles. Sie schreibt weiterhin, ich beginne die Party direkt als Kreativdirektorin und Gründungsmitglied von Centerfold, der neuen von Kreativen geleiteten digitalen Plattform des Playboy, die bald kommt. Wir werden so viel Spaß haben. Also, guter Move. Ich bin interessiert, ich bin gespannt auch, was da kommt. Aber wisst ihr, woran mich das erinnert? Und zwar an das hier.
If you can communicate this product, you can make money off the product. Because look at Gaga. She's the creative director of Polaroid. I like some of the Gaga songs. What the fuck does she know about cameras?
Jetzt gibt's ein Tinder für Ungeimpfte.
Dating für Ungeimpfte, top. Es gibt ein neues Portal und das heißt Impffrei Love und soll nach eigenen Aussagen alle impffreien und bewussten Menschen jeden Alters zusammenbringen. Okay, der Claim, du bestimmst selbst, wie dein Herbst wird. Ja, okay, also angespannt. Passt auch zu meiner aktuellen Lage. Wer also Lust hat, sich mit Menschen zu verabreden, die einen dann auf der Intensivstation auch nicht besuchen dürfen, wird da sicherlich fündig. Alter Schwede. Wir haben natürlich ein bisschen genauer recherchiert und festgestellt, dass hinter dieser App scheinbar ein Verein mit dem Namen Generation Freiheit steckt. Sieht so aus, wäre das nichts anderes als organisiertes Schwurblertum. Ist natürlich nicht besonders überraschend. Spannend ist aber, was im Impressum dieser Dating-Plattform noch steht. Impffrei Love ist ein kostenloser administrativer Service. Auf dieser Seite wird keine gewerbliche Dienstleistung und keine gewerbliche oder professionelle Tätigkeit angeboten. Allerdings ist es so, dass das Gratis-Dating nur auf 10 angezeigte Personen beschränkt ist. Jede weitere Aktion, wie zum Beispiel Nachrichten schreiben oder Matching, kostet dann schlappe 22 Euro im Monat. Man könnte also das Gefühl bekommen, dass sich ja Menschen einfach an der gefühlten Einsamkeit ausgeschlossener Impfgegner bereichern wollen. Und wenn das so ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Impffrei bietet, by the way, auch noch eine Art offenes Social Network, also ein Facebook für alle Menschen, die dort registriert sind. Jedes abgeloadete Foto, jeder geänderte Wohnort erscheint sichtbar für alle registrierten Mitglieder. Klingt unübersichtlich, aber zum Zeitpunkt der Recherchen waren ungefähr 60 Leute da online. Und die Nachfrage ist also jetzt erstmal noch überschaubar. Also viel Spaß, ne? Können sich die Impfgegner auch dann noch doxen? Katastrophe. Bitte geht da nicht hin.
Lush zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Das Kosmetikunternehmen Lush hat seine kompletten Social-Media-Kanäle abgeschaltet, aus Sorge über die Schäden, die soziale Medien bei Jugendlichen anrichten können. Das dazugehörige Statement klingt sichtlich dramatisch, so wie die Beweise gegen den Klimawandel jahrzehntelang ignoriert und verharmlost wurden, werden jetzt die Bedenken über die schwerwiegenden Auswirkungen der sozialen Medien weitgehend ignoriert. Und um das Signal natürlich noch eindrücklicher zu platzieren, hat das Unternehmen natürlich pünktlich zum Black Friday, den umsatzstärksten Tag des Jahres für viele Unternehmen, die Socials runtergefahren. Der Stunt kostet das Unternehmen viel Geld. Nach eigenen Aussagen von Lush-Geschäftsführer Mark Constantine sind das fast 10 Millionen Pfund. Er sagt, ich bin froh, 10 Millionen Pfund durch das Verlassen von Facebook zu verlieren. Laut dem Guardian hatten alleine die Facebook- und Instagram-Konten von Lush mehr als 10,6 Millionen Follower. Und wir fragen uns, okay, aber warum gerade jetzt? Was steckt denn wirklich dahinter. Neben einer großen Suchtgefahr sieht das Unternehmen in den Socials noch viele andere Bedrohungen. Mobbing, Fake News, Extremismus, die Angst, etwas zu verpassen oder manipulative Algorithmen werden zu einem nicht enden wollenden Strom und können zu Depressionen, Angststörungen und steigenden Selbstmordraten vor allem unter jugendlichen NutzerInnen führen. Okay. Verstehen wir alles? Wir haben jetzt auch verstanden, dass Constantine die monetären Verluste gerne in Kauf nimmt. Trotzdem, irgendwas fühlt sich hier komisch an. Dass Lush sagt, sie hätten gar keine andere Wahl, als nicht mehr bei Social Media mitzumachen. Ist es jetzt ein PR-Move oder doch vielleicht ein bisschen Schwurbelei? Man weiß es nicht so genau. Es bleibt spannend und wir bleiben dran.
Das Bahnhofsviertel des Internets. Der Erfinder des Vlogs. Nelson Sullivan.
Ding Dong, die 80er haben angerufen und wollen unsere Netzperle der Woche zurück. Nein, im Ernst, unser Netzfundstück der Woche nimmt uns mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1987 und da kommt jetzt ganz wissenschaftlich Paris Hilton höchstpersönlich ins Spiel. Die behauptet ja nämlich immer gerne, dass sie und Nicole Richie die Erfinderin der Selfies wären, aber das widerlegen wir jetzt an dieser Stelle.
Gotta learn how to do this. Learn how to point the camera at myself. This is my birthday resolution.
Ich möchte euch nämlich Nelson Sullivan vorstellen. Der war nicht nur Schwulenaktivist, sondern auch Videokünstler. Er hat schon damals Ende der 80er sein komplettes Leben mit der Videokamera festgehalten und sich dabei selfie-mäßig gefilmt. Zu Hause beim Chillen, beim Feiern im Club, beim Spazierengehen, in Galerien oder einfach auch, wenn er mal zu Hause seinen Anruf am WhatsApp gehört hat.
Hey Nelson, it's RuPaul. I was calling to wish you a happy birthday. You know, yesterday was Steven's birthday.
In dem Fall hat ihm RuPaul höchstpersönlich zum Geburtstag gratuliert. Und zwar auf dem AB. Also wie gesagt, Nelson Sullivan hat seine Kamera nonstop auf sich und sein Leben draufgehalten und das zu einer Zeit, wo das noch niemand gemacht hat. Zum einen, weil es damals noch kein Social Media gab und auch kein Mensch wusste, was ein Selfie ist. Und zum anderen gab es damals ja noch keine Handykameras. Also der Typ ist dann wirklich ständig mit so einer richtig fetten Videokamera überall rumgerannt und hat die Aufsicht drauf gehalten. Ja, und der muss zu Hause auch wirklich stapelweise diese analogen Kassetten gehabt haben. Also, der hat da wirklich von 1982 bis zu seinem Tod 7 Jahre später alles gefilmt. Bei YouTube gibt's jetzt einen Channel, auf dem viele der Clips jetzt posthum hochgeladen wurden. Wenn man sich die Videos so anguckt, dann bekommt man einen ganz guten Eindruck, wie das Leben damals als Schwuler mit 40er in New York gewesen sein muss, was ihn und sein Umfeld damals so bewegt hat, mit all den Sorgen und Hoffnungen, die die Menschen damals so hatten, denn schließlich war das ja auch zu der Zeit, in der die große AIDS-Welle in vollem Gang war und die Menschen wie die Fliegen gestorben sind und wirklich klaffende Lücken in der Gesellschaft hinterlassen haben. Natürlich sind aber nicht alle Clips so ernst. Es gibt aber auch einfache Momente, in denen er sich laut überlegt, welche Klamotten er mit ins Krankenhaus für seine Leisten-OP mitnimmt oder wie er mit seiner Mutter telefoniert oder wie er sich fühlt, nachdem einige seiner Freunde seinen Geburtstag vergessen haben.
Not something I'm looking forward to, but maybe, you know, I'll have a club soda with them at the Algonquin Hotel and I don't know, later on I'll come home, change my batteries.
Es ist einfach total faszinierend, quasi jemanden in Echtzeit durch den Alltag in den 80ern zu folgen. Also es ist irgendwie faszinierend und surreal gleichzeitig. Schaut gern vorbei, den Clip, den verlinken wir euch natürlich wie immer in den Shownotes.
Good News der Woche.
Ha, da sind wir schon bei den Good News der Woche. Ich lache, weil ich höre, wie ich echt sauber so einen halben Schritt neben der Spur laufe und mich hier durch diesen Podcast kämpfe. Naja, der Inselstaat Barbados ist seit letzter Woche unabhängig und beendet somit nicht nur das Dasein als britische Kolonie, sondern auch die Monarchie. Das wurde letzte Woche auch groß gefeiert und bei der Zeremonie war auch, Entschuldigung, wieso überhaupt, Prinz Charles anwesend und hat der neuen Republik alles Gute für die Zukunft gewünscht und sich natürlich selbst als Freund von Barbados bezeichnet. Ach, okay, alright, fine. Allerdings haben sich nicht alle über den Besuch gefreut. Ich denke, ihr ahnt weshalb. Es gab auch viele Stimmen, die forderten, dass Mitglieder der Königsfamilie lieber wegbleiben und sich stattdessen für die Sklaverei und all die Dinge, die sie Barbados so angetan haben und den Menschen, die sie nach Barbados geschifft haben, entschuldigen und Entschädigungen zahlen. Über einen Teil dieser News kann man sich allerdings besonders freuen. Rihanna. Rihanna ist ja quasi der bekannteste Import aus Barbados und wurde jetzt ganz offiziell in den Rang einer Nationalheldin erhoben. Sie ist jetzt Sonderbotschafterin des Landes, also eine ganz schön große Ehre. So Leute, das war die 20. Folge und vielleicht auch die merkwürdigste Folge. Ich habe mich zumindest am merkwürdigsten gefühlt beim Aufnehmen dieser Folge von Letzte Woche im Internet. Themenrequests und Feedback könnt ihr sehr gerne an letztewocheiminternet@granny.de schicken. Und wenn ihr wissen wollt, was diese Woche im Internet passiert ist, dann hört ihr nächsten Mittwoch wieder rein. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Abos und Reviews bei Apple Podcasts und Spotify Wrapped, ihr wisst, vielleicht dann auch nochmal einen Screenshot teilen, sollte es unser Podcast in eure Top 5, Top 10 und so weiter geschafft haben. Und ansonsten, seid lieb zueinander, vor allen Dingen im Internet. Holla, ey, das ist ein Witz gewesen, ne? Also, pju. Boah, ne, ich muss mich hinlegen, Leute.